Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Kultur, der Podcast, heute mit der Folge 19 mit dem Titel Angst und mir gegenüber der wunderbare Dirk Fenske.
Der es leider mit der letzten Suggestivvermittlung an Markus nicht geschafft hat, den Chefredakteursposten zu übernehmen. Vielen Dank für die Ankündigung, Markus. Hallo Publikum.
Hallöchen. Wir begeben uns heute in 60 Minuten und 19 Kapitel in das Offenbarung 23 Hörspiel und wir beginnen wie immer mit der Musik.
Kultur und Podcast heißt Liebe, der Podcast zur Offenbarung. Abonniert uns, macht eine wunderbare Erfahrung. Kultur und Podcast heißt Liebe. Der Podcast zur Offenbarung. Abonniert uns, macht eine wunderbare Erfahrung.
So, da sind wir wieder und mit einem weiteren Teil. Und wir steigen heute in einen Teil an, der für uns was Heimatnahes hat, ne? Geradezu. Unsere Handlung findet heute unweit unseres Aufnahmeortes statt.
Das ist absolut richtig, aber so weit sind wir ja noch gar nicht.
Nee, wir sind noch nicht so weit.
So weit sind wir. Also erstmal heißen wir euch wunderbar willkommen zur gerade am heutigen Tag thematisch perfekten Folge Angst. Denn auch wenn wir es gerne hinter den Veröffentlichungsterminen verstecken, die Aufzeichnung heute ist der 31. Oktober. Wir haben Halloween und freuen uns gar sehr über etwas Gruseliges.
Ja, und damit steigen wir auch schon ein. Und zwar in die Einleitung. Wir haben wie üblich unsere Einleitung in dem Teil. Und dann geht es auch schon.
Wir haben so üblich unsere Einleitung in dem Teil.
Ja.
Also es geht los mit Schmerzensschreien.
Ja. Na, und da wollte ich sagen, und dann geht es direkt in die Vollen.
Ja.
Du lässt mir ja nicht ausreden.
Okay.
Also dann geht es auf jeden Fall direkt in die Vollen. Und
Entschuldigung, dafür T-Rex muss ich wieder eine Woche Kaffee kochen.
Genau, genau. Er weiß doch, wo er steht. Okay, auf jeden Fall. T-Rex sitzt auf einem Zahnarztstuhl und er wird gefoltert. Und wem diese Szene ein bisschen bekannt vorkommt, das gibt es in einem sehr bekannten Film, nämlich in dem Film Marathonmann mit Dustin Hoffman aus dem Jahr 76 und Laurence Olivier. Ein übrigens sehr sehenswerter Film, den man sich, wenn man eine brauchbare Mediathek oder Möglichkeit hat zu streamen oder vielleicht eine DVD zu erwerben, der passt auch in jede DVD-Sammlung, weil er ziemlich gut ist. Also
ist aber auch was für Leute, die jetzt sagen wir mal ein bisschen härtere Nerven haben.
Ja,
ist der jetzt, Film ist krass. Ist jetzt also kein Sonnabendabends-Kuschelfilm für
Nein.
Wir machen es uns gemütlich. Also der Film geht schon ans Eingemachte, ist aber auch sehr spannend, ein sehr toller Film.
Ja. Ja, warum ich die Parallele ziele, ist, da gibt es auch eine Folterszene in einem Zahnarztstuhl. Jedenfalls T-Rex sitzt in einem Zahnarztstuhl und wird gefoltert. Er weint, er schreit und dann ein Schrei, ein längerer Schrei und dann kommt eine Stimme in die Szene, nämlich Kim Schmidtke. Richtig. Und man kriegt mit, er weckt.
Ja, der Zahnarzt nebenbei gesprochen von der gleichen Stimme, ich habe den Sprecher jetzt leider nicht geguckt, wollte ich eigentlich vor der Folge noch machen, der all diese Einfolgenwiderlinge spricht, ja, wie zum Beispiel den Chemiker, den Schmierigen und solche, also das sind ja die gleichen und natürlich spricht er auch hier den Folter-Horror-Zahnarzt, ist klar, genau, und hinter dem Folter-Horror-Zahnarzt erscheint plötzlich, zumindest akustisch, die Stimme von Kim, die Georg wachrüttelt und der schüttelt sich und er hat wohl nur geträumt.
Genau, und der hat das ganze Studentenwohnheim zusammengeschrien, das ist 1 Uhr nachts und beide, als er sich da ein bisschen gefangen hat und Kim Schmidt gesagt hat, hier ist alles in Ordnung, sprechen beide unter anderem über diesen Film Der Marathonmann und er spricht über diese Szene und dann will man sich in der Teeküche noch was holen. Und dann fällt T-Rex auch noch zu allem Übel die Treppe runter und kann sich plötzlich nicht mehr bewegen. Ein wirklicher Schockmoment, wenn man so da sich nicht mehr bewegen kann. Und ein Krankenwagen wird gerufen.
Ja. Also Georg sieht es ein bisschen pragmatischer, weil er geht jetzt schon davon aus, dass das ein echt scheiß Tag wird für ihn.
Ja.
Ja, genau, aber es ist natürlich tatsächlich was zum Sorgen machen. Kim fragt, kannst du deine Beine bewegen? Und Georg antwortet etwas erstaunt, nein. So, das heißt, hier überschlagen sich die Ereignisse, es wird die Ambulanz gerufen. Und jetzt begeben wir uns tatsächlich hier in Ja, was wird das sein? Das ist höchstens ein Kilometer, anderthalb Kilometer Luft.
Darf ich nochmal kurz unterbrechen, der Vollständigkeit halber? Natürlich haben wir die berühmte News-Folge.
Ach ja.
Wir haben ja die News eingeblendet und wir haben den Vorspann, den üblichen, und das Thema Gesundheitskarte, die im Jahr 2008 eingeführt wurde, wo ein großes Thema war, die Datenspeicherung. Was darf auf die Karte rauf? Was darf alles veranschlagt werden? Heute im Jahr 2024, ehrlich gesagt, ein Lacher. Was dann damals noch diskutiert wurde, was heute auf den Karten möglich ist. Und dann geht es über in die Titelmelodie und diesmal sehr besonders, das ist mir aufgefallen, die Wahrheit ist und es wird nicht genannt.
Ja.
Es bricht ab und es wird nicht vervollständigt. Das ist nicht die Wahrheit, ist unsterblich.
Ja, das wird in letzter Zeit öfters gerne mal variiert. Wir sind da auch schon mal ein oder zweimal drauf eingegangen. In der vorigen Folge zum Beispiel bei Menschenopfer wurde auch gesagt, wer die Wahrheit kennt, ist unsterblich.
Genau.
Nicht die Wahrheit ist unsterblich. Also es wird jetzt gerne offensichtlich mal variiert und vielleicht auch so ein bisschen auf die Folge zugeschnitten. Und da wir uns jetzt mit dem Thema Angst auseinandersetzen, führt uns diese Aussage vielleicht ins Ungewisse. Vielleicht ist das der redaktionelle Gedanke dabei.
War ziemlich gut auf jeden Fall.
Gut, fand ich auch gut, ja.
So, und dann haben wir einen in der Einleitung, einen, wie mein großes Fanherz immer wieder erfreut, einen Monolog von Helmut Krauss. Und der toll wie immer das erzählt. Und T-Rex soll in die Notaufnahme und der kommt ins Krankenhaus Neukölln per Ambulanz, was gleichermaßen komisch wie verwunderlich ist. Und da sind wir zwar hier in unserer Nähe, vielleicht 1,5 Kilometer entfernt. Und
aber die Suarezstraße ist deutlich weiter weg.
Genau. Warum wird er aus Wilmersdorf in das Neuköllner Krankenhaus eingeliefert? Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Und selbst bei Fülle in einem Krankenhaus würde man in so einem Fall eher das nähere Krankenhaus die Notaufnahme ansteuern, als jetzt so ein relativ weit entferntes. Das ist doch schon eine etwas längere Anfahrt.
Ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen bizarr für die Weiterentwicklung des Handlungsplots. Eine durchaus gute Wahl und auch eine tolle Idee.
Ja.
Da kommen wir dann später nochmal drauf. Wir sind auf jeden Fall im Krankenhaus Neukölln.
Genau.
Der Arzt in der Ambulanz untersucht Georg. Also, was ich sagen muss, ich fand es ein bisschen niedlich, weil man hat so ein bisschen dabei weggelassen, dass es Georg dann in der Zwischenzeit irgendwie eigentlich schon wieder ein bisschen besser geht. Ne? Weil da wird jemand eingeliefert, wir sind auf dem letzten Stand, er ist die Treppe runtergefallen, er spürt seine Beine nicht mehr, er kann sie nicht mehr bewegen. Und das, was der Arzt als nächstes macht, ist, er nimmt einen kleinen Hammer, haut ihm aufs Knie, Georg sagt au, und der Arzt sagt, was ich nebenbei sehr witzig fand, au. Aus gut,
genau. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Ich finde auch eins noch sehr gut. In dem Monolog nennt Helmut Krauss dieses Krankenhaus eine Gesundheitsfabrik. Ja. Und das ist sehr passend, wenn man jetzt, man muss jetzt mal im Neben sagen, das Neuköllner Krankenhaus befindet sich wieder in einer Erweiterung derzeit und wird wieder ausgebaut, wieder erneuert. Und das ist ein sehr großes Areal mit sehr vielen Anrainergebäuden und immer wieder nachgebauten Abteilungen. Und erwehrt sich eines schlechten Rufes, der nicht immer passt, in einigen Bereichen sogar führend.
Das ist richtig. Also manche Sachen sind auch im Krankenhaus Neukölln wirklich geleistet worden, die Weltgeschichte bewegt werden haben. Ich bin zum Beispiel dort geboren.
Das ist erstaunlich. Das ist eine Sache, die hat die Weltgeschichte natürlich
also
kaum mitbekommen.
Was aber jetzt mal Scherz beiseite. Also tatsächlich ist es so, dass ich seit meiner Geburt von Zeit zu Zeit immer mal wieder in eben jenem Krankenhaus gastiere. Nämlich so mit Spontanverletzungen oder sowas oder all dem, was ich mir eben Akutes in meinem Leben zugezogen habe, hat mich immer wieder ins Krankenhaus Neukölln getrieben. Und auch Verwandte. Also ich kenne das Krankenhaus und seine Entwicklung über die Jahre sehr gut.
Ja. Und jedenfalls passiert irgendwie bei der Aufnahme etwas, die falsche Gesundheitskarte gerät in T-Rex Tasche. Das machen wir noch ein bisschen weiter. Das wird erstmal nur so erwähnt. Und was eigentlich ein bisschen irritierend ist, um es mal nett zu sagen, in dieser Anamnese und in der Aufnahme der Verletzung erwähnt der Arzt Fesselspielchen.
Ja, ja, also das hat mich tatsächlich auch erstmal ein bisschen rausgerissen.
Ja.
Und man wird auch erstmal tatsächlich so ein bisschen wie der erste Mensch vom Feuer stehen gelassen. Denn der Arzt, der reißt da seine Witzchen nach, Herr Brandt, sagt irgendwie nach, das ist doch hier nicht bei irgendwelchen Fesselspielchen entstanden. Und Georg sagt so, wie, was?
Und der sagt dann auch sowas wie Bondage, bis der Arzt
so
kommt.
Naja, genau. Und dann sowas wie Bondage, bis der Arzt kommt. Und hihi und huhu. Und Leute mit ihrer Neigung und so. Und Georg schiebt das aber beiseite. Der versteht das halt überhaupt nicht, was das gerade soll. Aber
kleiner Realitätschecks. Es gibt für, also lustigerweise steht in meinem Konzept, sagt ein Arzt so etwas, Fragezeichen, in Klammern Dirk-Fragen. Also der Dialog, der befremdet mich etwas, um es mal nur so reinzubringen in die Sache.
Ja, ein Arzt könnte so etwas sagen. Im persönlichen Patientengespräch könnte er es tun. Rechtlich sehe ich da ehrlich gesagt nicht so wirklich das Problem. Eher die Tatsache, dass der Patient unter Umständen peinlich berührt sein könnte und nicht wiederkommen würde.
Ich meine das auch eher stilistisch, nicht juristisch. Aber die Frage ist aber, was es gibt, um der Sache mal so einen Realitätscheck zu geben, es gibt für solche Sachen, für sogenannte abnorme Sexformen, gibt es tatsächlich ICD-Codes, also die Codes. Es lohnt sich also mal seine Krankenschreibung demnächst mal die ICD-Codes mal ins Internet einzugeben, mal zu gucken, was der Arzt denn da so veranschlagt hat, auch wenn man sie jetzt gar nicht in Bewertung bringt. Es gibt zum Beispiel die ICD-Codes, die überall von 50 liegen. Da gibt es zum Beispiel den F52.1, Erosion und mangelnde Befriedigung. Dann gibt es die F64 und F65.
Erosion?
Ja. Ersion, und mangelnde Befriedigung. Weiß ich auch nicht. Und die F64, F65 sind halt so abnorme Sextformen und Verletzungen durch und so weiter. Ist interessant, kann man mal lesen, gibt es Tatsache. Also nur mal die ICD-Codes hier mit einzubringen.
Ja, interessant. Das war jetzt was auch
an mir vorbeigegangen ist. Ich habe es mal nachgesehen. Okay. So, aus Eigeninteresse. Frage für einen Freund. Und T-Rex trifft den Punk Leo. Den kennen wir natürlich aus der Kaspar-Hauser-Folge.
Und wir hatten uns gedacht, der wird doch bestimmt nochmal auftauchen.
Und siehe da, er ist wieder da. Und der Punk Leo hat ein Straßenkind dabei, was er dort eingeliefert hat. Dieses Mädchen ist ungewollt schwanger und wird dort untersucht. Und Leo hat irgendwie eine Vereinbarung dort, dass er Patienten dort einliefern kann.
Naja, keine Vereinbarung, er macht das einfach.
Na, er hat aber doch mit denen einen Deal, dass er die ohne Versicherungskarte dort
abliefern kann. Ja, genau, wenn nachts ist die Verwaltung da nicht da und keiner stellt dumme Fragen. Das heißt, Leo schleust da Leute rein, wie zum Beispiel hier das 14-jährige Mädchen Annie. Die ist von zu Hause abgehauen, ist eine Ausreißerin, aber also Leo scheint sich um bedürftige Jugendliche zu kümmern.
Also generell um bedürftige Personen, weil wenn wir uns aus der letzten Folge erinnern mit Kaspar Hauser, hatte ja auch T-Rex Hilfe nötig und auch da war Leo da zur Stelle.
Also im Moment liegt so ein bisschen der Schluss nahe, dass der so eine Art gut vernetzter Streetworker ist.
Ja. Und Leo fragt, was Georg da macht und er fragt, und das finde ich eine bezeichnende Frage, ob er in Sachen Tron da ist. Und das ist eine interessante Geschichte, weil...
Da bin ich erstmal richtig drüber gestolpert und dachte, was soll denn der Mist jetzt? Genau. Also jetzt fängt er aber an, die Sache an den Haaren herbeizuziehen. Und erst dann ist mir klar geworden, warum wir uns jetzt gerade im Krankenhaus in Neukölln aufhalten.
Genau. Dass das seine thematische Ursache hat, warum T-Rex da, warum Leo da ausgerechnet so Kenntnisse drüber haben soll, und er sagt, dass der seinerzeit dann in der Pathologie eingeliefert wurde, was feinjustiert nicht ganz stimmt. Er kam in die, was ist zwar abteilungsmäßig relativ gleich, er kam natürlich in die Rechtsmedizin. Also die Pathologie guckt, ob ein Tumor vollständig ist, die Rechtsmedizin guckt, woran jemand gestorben ist, da gibt es Unterschiede, aber nichtsdestotrotz, ich wüsste
das nicht. Das hat man hier, glaube ich, einfach vereinfacht.
Ja, ich glaube auch, weil das im Fernsehen auch immer so übereinander geworfen wird. Der Punkt ist, ich wüsste nicht mal, ob das Krankenhaus Neukölln, ich habe es auch nicht gefunden, ich habe versucht nachzusehen, ob die überhaupt eine rechtsmedizinische Abteilung haben. Die Charité hat das weiß
man. Eine Patho haben sie, das weiß ich. Aber ob sie eine Rechtsmedizin haben, das würde ich jetzt tatsächlich bezweifeln wollen.
Ja, ich auch, weil dazu müssten noch anhängige Gebäude sein, dazu müsste auch die Verwaltung direkt da dran anders.
Tatsächlich gibt es, also meines Erachtens gibt es nur die Patho, drin gewesen bin ich auch noch nicht. Aber das Gebäude ist mir bekannt und tatsächlich ist dieses Gebäude genauso, wie man sich die Pathologie vorstellt. Es ist alt und es sieht echt hart gruselig aus.
Und es ist also auch zumindest Keller.
Vielleicht haben sie das mittlerweile erneuert. Das möchte ich nicht, das könnte ich bis zur nächsten Folge.
Also ich musste auch mal von einem Trakt in den anderen verlegt werden, in Folge oder bevor meine OP stattfand. Und da wird man durch.
Von der geschlossenen auf die halboffene Abteilung.
Genau. Und da hat man festgestellt, ich bin nicht so verrückt zum Glück. Und wenn man durch den Keller, in dieser anderen Abteilung, durch den Kellergang durchgeschoben wird, kommt man lustigerweise in den Abzweig zur Pathologie vorbei. Ja. Und ich habe bei mir gedacht, ich hoffe, die biegen nicht falsch ab. Und das ist schon ein bisschen gruselig da unten. Das ist schon nicht so schön.
Ja.
Aber diesen Gang kenne ich, ohne dass ich jetzt da weiter gucken konnte. Ja, und jedenfalls die Frage, ob er für den Sachen Tron unterwegs ist und der wurde ja seinerzeit dort eingeliefert. Und naja, was soll man anderes machen? Man hat ja gerade Zeit und man kann ja auch wieder laufen. Also Leo und T-Rex gehen natürlich dann in die Pathologie, was auch sonst.
Na, ja, nachdem sich T-Rex erstmal die Infusionen aus dem Arm gerupft hat,
ja.
Was ihn nebenbei gesagt auch zu Wahnsinnsschmerzenstrahlen verursacht, also oder bewegt. Ich meine, er hat geträumt, dass ihm irgendwelche Zähne rausgebohrt werden.
Ja.
Da ist die Treppe runtergefallen, konnte die Beine nicht mehr bewegen. Aber sich die Infusion aus dem Arm zu ziehen, das macht ihn fertig. Wobei ich zugeben muss, dass das Klebeband von so einer Infusion manchmal so hart klebt. Und das könnte jetzt daraus schließen lassen, dass T-Rex zum Beispiel behaarte Unterarme hat.
Könnte sein. Also was mich eher verwundert hat in der Infusionsgeschichte ist, er bekommt Elektrolyte gegen den Schreck. Warte mal kurz, ich frage mal kurz die Fachabteilung.
Doch.
Elektrolyte gegen einen Schreck?
Grundsätzlich Flüssigkeitsinfusion, oder? Bei Schockzuständen?
Also Elektrolyte, Kalium, Magnesium und so weiter, ja, kann ja nicht schaden.
Okay, wir haben die Fachabteilung gefragt, kann nicht schaden, aber klang jetzt auch nicht so, als wenn es 100% hilft. Da hatte ich mich auch gefragt, das war ein bisschen
komisch. Kann ja nicht schaden, finde ich eine geile Aussage.
Ja,
das ist so... Ja, wir haben da leider einen Tumor in ihrem Kopf festgestellt. Hier haben sie erstmal ein paar Zuckerkügelchen. Wozu sind die? Das weiß kann ich auch nicht, aber schaden kann es auf jeden Fall nicht.
Ja.
Wobei das übrigens nicht stimmt, Zucker mit bösartigen Geschwüren. Ach, ist ja schwierig, jetzt das blenden wir jetzt mal aus.
Ja.
Vielen Dank für die Meinung.
Danke für deine Empfehlung deiner Globuli-Therapien. Jedenfalls geht man in die Pathologie und es wird erwähnt, diese wäre im Keller, das stimmt. In einem griechischen Objekt stimmt nicht.
Nope.
Also im Krankenhaus Neukölln gibt es alles Mögliche. Ein griechisches Objekt.
Ist mir tatsächlich auch nicht bekannt, auch wenn meines Erachtens die Augenabteilung schon so ein bisschen antik anmutet. Wenn ich mich recht erinnere, aber dies ist halt auch ein separat dastehendes Gebäude, während die Pato eben im alten Haupttrakt eben unten untergebracht ist, wenn ich mich recht erinnere.
Ja. Auf jeden Fall wird dort das TV-Format Der letzte Zeuge gedreht, das stimmt wirklich. Das wird auch erwähnt. Also das Griechische, was da rumliegt, ist vielleicht die Plastikschale aus der letzten Takeaway-Lieferung. Das ist vielleicht das Griechischste, wenn da jemand sich Gyros bestellt.
Das riecht vielleicht noch nach Tzatziki im Schwesternzimmer.
Ja. Aber das ist dann der griechischste Anbau, den die da haben. Auf jeden Fall, das ist ein bisschen erzählt, aber nichtsdestotrotz. Und dann entsteht ein Dialog zwischen T-Rex und Leo, warum Tron umgebracht wurde. Und da,
ja, und hier wird auch nochmal ganz kurz, auch nochmal für den Zuhörer, der das jetzt nicht so mitgekriegt hat, hier wird nochmal die örtliche Nähe klargestellt, weil das Krankenhaus Neukölln liegt in direkter Nähe zum Park Britz Süd, wo Trons Leiche erhängt am Baum aufgefunden wurde. Und das Gerücht ist tatsächlich, und das ist auch was hier aufgegriffen wird, was auch tatsächlich stimmt. Wir haben ja immer noch so eine zeitliche Divergenz, die hier bei Trons Ermordung irgendwo im Rahmen steht, wo jemand sagt, das kann aber gar nicht sein. Da sind noch Sachen im Mageninhalt gewesen, das ist irgendwie schon 3 Tage her gewesen oder irgend sowas. So, da gibt es jetzt also Möglichkeiten. Und eine der Theorien ist, dass er heimlich in der Pathologie im Krankenhaus Neukölln aufbewahrt wurde. Deswegen geschichtsträchtiger Ort für unseren Hauptaufhänger und für unseren Hauptstoryplot in Offenbarung 23.
Hauptaufhänger?
Der war gut, oder?
Der war nicht schlecht.
Ach,
der kam auch ein bisschen aus dem Nichts.
Hätte ich ihn mir vorher überlegt, wäre er noch besser gewesen. Aber tatsächlich, das war ein freudscher Versprecher, liebe Leute. Aber nichtsdestotrotz ein ziemlich guter. Böse. Also der Aufhänger der ganzen Geschichte bringt uns in die örtliche Nähe. Und daher ist das Krankenhaus Neukölln natürlich ein toller Ort, um hier auch nochmal sozusagen beim Zuhörer Zweifel aufzubauen. Um zu gucken, was ist denn hier, um vor allem auch düstere Assoziationen zu wecken.
Ja. Man muss dazu sagen, eine Pathologie bietet sich natürlich immer für abenteuerliche Konstruktionen an. Und die werden auch oft bedient, also gerade in Filmen und so weiter, entweder in der tatortschen lustigen Ausrichtung, so haha, der lustige Pathologe, oder halt in der ernsten oder manchmal auch in der Horrorvariante, in der extremen Variante. Es gibt ein Gespräch und es kommen Themen auf. Und zwar, die Themen werden aufgebracht, zum Beispiel der Datenschutz, die Biometrie, die Patientenkarte, die Ideen um den gläsernen Menschen, was denn alles dort gespeichert sein kann. Und dass Leute, die diese Karten auslesen, ja quasi ein Bild erzeugen zu dem Menschen, dass sie, wenn diese ICD-Codes dort gespeichert würden, die mal diagnostiziert würden, dass sie sozusagen eine Art Beurteilungsbild über die ICD-Codes bekommen.
Ja.
Und diese Frage spinnt sich auf. Jetzt muss man dazu sagen, auch aus heutiger Sicht in Zeiten von TikTok, Facebook und allem Möglichen sind so eine Sachen ja fast als Lacher zu betrachten, weil die Leute heute einfach bereit sind, sämtliche ihrer Informationen freiwillig herzugeben. Ein Datenschutz, wie er da diskutiert wird, der ist ja heute quasi freiwillig aufgehoben. Und dementsprechend wirkt es heute vielleicht ein bisschen unfreiwillig komisch teilweise.
Ja. Ja, wobei, also ich geb dir damit recht, aber dennoch ist Datenschutz natürlich nach wie vor ein hochbrisantes und ein hochaktuelles Thema. Ich meine nur, dass das Thema schon sehr diskussionswürdig ist, aber weitestgehend kontrovers diskutiert wird von Leuten, die damit eigentlich im persönlichen Alltag viel zu lasch umgehen und sich darüber überhaupt keine Gedanken machen. Ne? Also weil wer jetzt ein Smartphone sein eigen nennt und dann aber peinlichst genau darauf achtet, dass keiner irgendwie, was weiß ich, den Namen oder die Diagnose auf seinem Krankenschein sieht, dann muss ich halt schon langsam fragen, wo fangen wir an, wo hören wir auf? Aber das ist ein anderes.
Ehrlicherweise sind wir hier im Jahre 2008 und von der Smartphone-Verwendung noch ein Stück im Alltag ein bisschen weg. Dementsprechend, vielleicht passt es einfach, müssen wir akzeptieren, dass es in die Zeit passt. Ja, T-Rex merkt dann aber in dem Zug, er hat eine falsche Gesundheitskarte in der Tasche und Leo öffnet nebenher neugierigerweise eine der typischen Schubladen einer Pathologie und zieht dort eine Leiche aus dieser Schublade. Irgendeine Idee, die ich nicht als erstes hätte.
Aber Leo macht sowieso einiges relativ anders. Also,
ja, und der Tod ist aber der, den wir in der Kaspar-Hauser-Chiffre kennen, der T-Rex erstechen wollte.
Mit dem Damaszener-Dolch, der auch Kaspar-Hauser umgebracht hat.
Genau, und die Patientenkarte gehört zu dem.
Richtig. Und hier erhoffen wir uns natürlich jetzt Erhellung darüber, ob der mit dem Opel geflohene, ob er nun zum CIA oder zur Bundeswehr gehört.
Ja.
Die kriegen wir im Moment aber noch nicht. Und nach dem Schockmoment, dass da plötzlich der Fastmörder unseres Protagonisten aufgebahrt liegt und übrigens tot ist. Die letzte Folge hat er ja lebend in einem Auto verlassen auf der Flucht. Er ist tot. Und da liegt er. Und relativ im gleichen Atemzug, dann gucken sie einmal, wie heißt denn der Mann eigentlich? Und dann steht da dran, Ben Bust. Ich habe mir übrigens beim Schreiben krass wahnsinnig darüber Gedanken gemacht. Und auch hier sind wir noch nicht weiter, Bundeswehr oder CIA. Wird Bust jetzt mit U oder mit A geschrieben? Keine Ahnung. Ben Bust heißt er auf jeden Fall. Und Georg stellt kurz darauf fest, dass die Gesundheitskarte, die man ihm zurückgegeben hat, dass das gar nicht seine ist, sondern den Namen Ben Bust trägt. Tadum.
Ja, das ist diese, da wird auch klar, oder ihm wird natürlich klar, wie es zu diesen merkwürdigen Beurteilungen von Bondage bis der Arzt kommt und so weiter kam. Und Leo und T-Rex gehen jetzt in die Verwaltung und kommen um 3.23 Uhr, muss ich nochmal sagen, also 23 ist klar, und kommen um 3.23 Uhr dort an. Und laut Georg hat er der Sicherheitsdienst im Neuköllner Krankenhaus Springerstiefel und Bomberjacken an. Und ich kann aus mehreren Besuchen bestätigen, hat er ja nicht und hat er nie. Also diese Geschichte...
Hätte mich tatsächlich auch gewundert. Ja. Also,
wir sind im falschen Bezirk für so eine Leute und die würden auch hier stark auffallen. Und ich wüsste auch nicht, wo man die herbekommt. Also das ist ein bisschen eine überspitzte Anekdote.
Das ist eine bisschen überspitzte Anekdote, da werden wir sicherlich später noch, werden wir die Rückschlüsse darauf ziehen können, warum man diesen Archetypus hier gerade gewählt hat.
Genau. Ja, die Tür zur Verwaltung ist verschlossen, wen wundert's, und T-Rex hat keine Ahnung von den Krankenhauspassworten. Also das Erste, was man hört, dass er da nicht so sofort eine Top-Idee hat.
Hätte auf Apfel getippt.
Genau, ich hätte auf Apfel und ich hätte auf Müller-Wohlfahrt getippt, aber doch dann sehr lang.
Robert Koch,
ja. Also baut
Karl Lauterbach, nee, damals natürlich
noch damals nicht. Damals noch nicht. Er war aber schon lustigerweise medizinischer Sprecher der SPD. Das war er damals, Tatsache schon. Also will er irgendwie in die Tür rein und er baut sich mit einem Messer und einer Plastikflasche ein Öffnungswerkzeug. Wir hätten die Möglichkeit gehabt, eine Anleitung online zu stellen. Da wir aber keine Anleitung für Einbrüche geben wollen, tun wir das nicht. Stellt euch einfach vor, man baut aus einer Plastikflasche mit Schnitten eine Plastikkarte. So kann man natürlich dann eine Tür öffnen. Ganz grob gesagt.
Deutschen Sicherheitstüren. Wurde extra darauf hingewiesen.
Ja,
deutsche kann man Sicherheitstüren nicht öffnet so man nicht mit einer Kreditkarte, sondern mit einer Colaflasche, mit einer ausgedienten.
Genau.
Leo zeigt sich ausgesprochen beeindruckt davon und gibt so ein ganz kleines bisschen Hintergrundwissen von ihm preis. Nämlich die Frage so, was ist denn das eigentlich für ein Typ? Ist das einer, der Lohn und Brot beim Sozialamt steht und sozusagen sich um verwahrloste Jugendliche kümmert? Aber er weist diese Theorie meines Erachtens ganz stark von sich und sagt, naja, davon hatte er keine Ahnung, weil er hätte weder eine Wohnung noch eine Kreditkarte.
Also haben wir schon mehr Bild als vorher.
Was ihn aber ein bisschen nebulöser macht auch noch, wo man denkt so, was ist denn das für ein Typ so?
Ja, ist schon ein bisschen merkwürdig auf jeden Fall.
Der spielt mit Geheimdiensten, der ist mit einem gigantischen Allgemeinwissen gebildet, sieht aus wie ein Bettler und ist offensichtlich obdachlos und hat keine Kreditkarte. Gut, Kreditkarte muss man glaube ich nicht haben, aber ja.
Ja, also was ich eigentlich interessanter finde, man öffnet die Tür und T-Rex erster Gedanke ist, gut, das sind ja doch sicher Vorerfahrungen von ihm, er tut eins, er sieht sich um und er checkt Fluchtwege.
Der geht so routiniert vor diesmal. Merkst du das, wie viel Georg dann doch in den letzten Folgen gelernt hat?
Ja.
Wo am Anfang immer noch große Aufregung war und pst. Georg ist ein vollumfänglich routinierter Einbrecher geworden. Das muss man einfach wirklich mal sagen. Ja. Also nicht nur, dass er im feinsten MacGyver-Stil das Türschloss einer Sicherheitstür knackt, sondern er öffnet die Tür, blickt sich sofort um. Wo sind Fluchtwege? Von wo können Störenfriede kommen? Wir können also entweder da hinten durch die Tür oder unter den Schreibtisch. Wir müssen uns unbedingt einen vom Fenster abgewandten Arbeitsplatz suchen, da man sonst von außen das Bildschirmlicht sehen würde und man sich so verraten könnte. Und man denkt sich so,
ja,
wow, du wirst langsam erwachsen.
Das ist ein Schritt zu den letzten Folgen und zwar ein gewaltiger. Ja. Das ist mir auch aufgefallen. Sie finden einen passenden PC, der ist natürlich nicht gesperrt. Und T-Rex dimmt noch den Monitor, damit es von draußen nicht so zu sehen ist. Auch eine Handlung, die sehr interessant ist. Und er sucht als erstes, und das kann ich nachvollziehen, die Krankenakte von Tron, die hätte mich auch als erstes interessiert.
Genau genommen sucht er nach Boris F.
Ja. Wir sind noch in der Phase, ehrlich gesagt, in dem Hörspiel, wo es sogar noch einen Rechtsstreit gab darüber, ob der Name genannt werden sollte, weil die...
Deswegen war es auch noch F.
Genau. Man hat sich, die Familie hat sich da verständlicherweise auch ein bisschen gewehrt gegen, dass das nicht immer wieder aufkommt und womöglich auch nicht geschäftlich genutzt wird. Auf jeden Fall sucht er die Krankenakte und die Chronologie, zeigt die Einlieferung. Jedoch fehlt jede Notiz. Also es gibt eine Einlieferung, aber es fehlt jedwede Notiz.
Richtig, es gibt also nichts weiter als ein Einlieferungsdatum. Genau.
Aber was bestätigt ist, ist natürlich eine Anwesenheit. Also dadurch, dass die Einlieferung verbrieft ist, gibt es einen klaren Punkt, dieser Mensch wurde dort eingeliefert, er war also mal dort.
Richtig.
Was jetzt genau passiert ist, sieht man noch nicht.
Richtig, und Georg sagt, also es ist nichts drin. Leo fragt daraufhin, was bedeutet das? Und Georg sagt, naja, entweder wurden die Daten gelöscht oder man hat sie gar nicht erst eingetragen, vergessen oder... Man wollte es nicht.
Ja, und dann gibt es wieder eine Übereinführung. Erstmal fragt man sich, wer schrieb eigentlich die Notiz zur Einlieferung und wer war eigentlich Ben Bast? Und dann gibt es einen ICD-Code 65.5. Das ist die 65.5 ICD bezeichnet die Störung der Sexualpräferenz. Den gibt es auch, Tatsache, das habe ich nachgesehen. Und die ganze Sache hat denselben Tag die Notiz wie Trons Verschwinden. Und spannend ist, ING und Ben Bast haben gleiche Verletzungen. Eine Schusswunde in der Brust, mehrere Menschen teilen sich also eine Identität. Und das, die Tatsache dieses Teilen von Identitäten, ist im Bereich der Nachrichtendienste nicht so ungewöhnlich. Also ja, das ist ein Hinweis auf nachrichtendienstliche Tätigkeiten.
Ja, ganz recht. Georg sucht dann weiter auf der Suche nach sich selbst, denn er möchte ja gerne nachvollziehen, was ist jetzt denn eigentlich mit seiner Gesundheitskarte geworden. Er findet sich auch und stellt fest, dass er wohl am gleichen Einlieferungstag einem Herzanfall erlegen sei und tot sei. Worauf sich Georg natürlich ganz erstmal fleißig und nonchalant daran macht und sagt, das werde ich mal fix erstmal abändern. Ja, also klar, der der versierte Hacker von heute, der hat damit natürlich auch keine Mühe, zumal es wahrscheinlich wirklich nichts weiter als ein Texteintrag ist. Ja. Und macht das natürlich und sagt auch noch so, um Gottes Willen, wer weiß, was das jetzt wieder noch alles losgetreten hätte für mich, wenn ich jetzt für die öffentliche Hand auch noch als tot gegolten hätte.
Na, vor allen Dingen, schön ist ja, dass er schon fast ein bisschen genervt ist, wie, ich bin tot, schon wieder.
Oh, nicht schon wieder, genau.
Ja, also.
Ja. Genau, ab jetzt wird es aber spannend. Also zwischendurch muss man sagen, gibt es ein Geräusch und es ist natürlich diese Alarmbereitschaft, die wir schon kennen. Und Leo sagt, da Wachmann. So, und wir denken natürlich sofort, so wie es sonst auch was, jetzt kommt der Wachdienst. Nee, das fand ich auch mal relativ erfrischend, weil das ist der Wachmann. Und dann hört man so, oh ja, jetzt ist er wieder weg. Ja. So, gut gegangen mal. Aber natürlich können all diese Zustände nicht von Dauer sein. Und es erscheinen jetzt zwei Menschen. Und sowohl Leo als auch Georg stellen sehr schnell fest, dass die beiden nicht zum Wachdienst gehören. Diese beiden sind Ärzte und plaudern fröhlich. Also wir sollten noch mal ganz kurz festhalten, weil wir es vorhin nur am Rande erwähnt hatten. Leo ist mit einem 14-jährigen Mädchen schwanger von zu Hause ausgerissen, dorthin gegangen und es wird darüber, also soll geguckt werden, wie geht es dem Kind und so weiter. Hm. Und diese beiden Ärzte, und jetzt geht es nämlich wirklich ans Eingemachte, fangen an, über einen derartigen Fall zu reden. Das kann natürlich kein Zufall sein. Wir wissen das bei Offenbarung 23. Die reden darüber, über das Kind, ob es denn gutes genetisches Grundmaterial sei. Und sie sagen, die Mutter, ja, die hätte wohl gute Zähne und auch ein gutes Wachstum. Und sie erwähnen, sie wäre von reiner Rasse. Hm. Und jetzt, spätestens jetzt, wissen wir langsam so, in welche Richtung geht denn diese Folge eigentlich dieses Mal? Es geht darum, ja, dass er sagt, ja, von sich aus, kommt auch aus gutem Elternhaus, sei aber ausgerissen, der hätte wohl ein Bruder seine Brut nicht unter Kontrolle. Das lässt uns erstmal vor einem Rätsel stehen, was das dann zu bedeuten soll. Wir denken bei Bruder natürlich sofort, denken wir wieder an den Freimaurer oder dergleichen. Ja,
eine Bruderschaft.
Eine Bruderschaft irgendwo. Naja, aber sie sagen, ja gut, genetisches Material, wir wissen ja nicht, ob das wer ihr Vater, also wer der Vater des Kindes ist. Es könnte ja dieser komische Punk sein, der sieht ja aus mit gebückter Körperhaltung und schlaffen Armen und so weiter, und das wäre dann also sozusagen, was sagen Sie, es wäre dann also natürlich eine Minderung des genetischen Materials und es wäre ein, wie sagen Sie es denn, nicht lebenswertes Leben? Hm. Irgendwie so in der Richtung. So etwas haben wir natürlich alles schon mal gehört im Geschichtsunterricht.
Ja.
Denn genau so gingen die medizinischen Experimente und die Massentötung der Nationalsozialisten. So ging das alles mal los. Hm. Und auch genau auf diese Geschichte haben diese beiden Herrschaften es ganz sicherlich auch abgesehen. Also sie lassen eigentlich keinen Zweifel daran, dass das Rassenethiker sind.
Genau, und dann fällt irgendwann der Satz, wir haben eine Lieferung zu füllen, und da wird ein weiterer Zweig aufgemacht. Man denkt so, Organhandlung, Tötung im OP, Organhandel, da wird nochmal so eine Bahn aufgemacht, die ich, also hier werden jetzt mehrere Stränge so geöffnet.
Ne? Richtig, ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt auch gedacht, eventuell das Kind wird als Ware verkauft.
Ja.
Ja, um es entweder auszuschlachten oder tatsächlich, dass es um Menschenhandel geht. Wir werden im Laufe noch darauf kommen, dass die Erklärung tatsächlich noch ein bisschen skurriler ist.
Ja, und im Anschluss daran beide, also T-Rex und Leo, laufen den Medizinern hinterher und sie wollen Annie, diese schwangere junge Frau, retten.
Leo rastet vollkommen aus.
Ja.
So, der sagt erstmal, er will Annie da aus dem OP rausziehen, weil die haben sie schon sozusagen für die Entfernung des Kindes vorbereitet und wollen gleich zur Sache gehen. Und Georg, wirklich ein äußerst routinierter Mensch in dieser Folge, löst einfach geistesgegenwärtig erstmal einen Feueralarm aus. womit es natürlich eine Evakuierungsanweisung gibt für alle OPs. Ob das immer so tatsächlich so ist, bezweifle ich, weil es gibt ja auch Not-OPs, die dann, du kannst ja nicht einfach sagen, so, gut, lass uns die Arterie jetzt erstmal offen, wir müssen jetzt erstmal auf den Sammelplatz.
Ja, also
das geht natürlich dann nicht, aber in diesem Fall, die OP hat noch nicht begonnen, die Ärzte gehen raus. Und Annie wird von einer Schwester aus dem OP gefahren. Zu diesem Zeitpunkt hat der gute Leo in seiner Erbostheit allerdings die Annie schon wieder völlig vergessen und rennt nämlich den beiden Ärzten nach, um es den beiden mal so richtig zu geben.
Ja, und T-Rex will da etwas geduldiger vorgehen. Ich fand auch den Hinweis auf die Gewinnung von pränatalem Kollagen, dazu habe ich gar nichts gefunden. Also ich weiß nicht, ob das eine ausgedachte Geschichte ist.
Das ist es ist tatsächlich eine gültige Verschwörungstheorie. Und zwar geht die relativ stark einher mit dieser, du erinnerst dich, es gab mal diese Geschichte, dass einige, sagen wir mal namentlich bekannte Spitzenpolitiker, Kinderblut tränken, die eine oder anderen Effekte zu erzielen. Das Ding ist ja sogar, während der Corona-Pandemie ist das ja ganz hart an die Öffentlichkeit geschwappt. Ne? Da haben sich die Leute ja irgendwann...
Pizzagate und so.
Irgendwann haben die Leute sich ja gar nicht mehr geschämt, irgendwas nach außen zu tragen, was sie glauben. Siehe einen von Deutschlands bekannten Soul-Sängern.
Ja.
Und in diesem Zuge gibt es auch tatsächlich pränatale Kollagengewebe, was in der richtigen Form alchemistisch verarbeitet, dann im Endeffekt injiziert, natürlich zu einer Verjüngungskur der Zellen führt. Ja, so etwas gibt es und ich fürchte, es wird natürlich nicht die breite Masse sein, aber ich fürchte, die Leute, die an so einen Mist glauben, die sind vielleicht gar nicht so selten, wie man denkt. Ich so ein bisschen so, also, weil so Anmerkungen in solche Richtungen habe ich tatsächlich aus unterschiedlichen Gesprächen schon öfter mal gehört. Ich habe da nie nachgebohrt, weil das heißt die Erkenntnis würde mich, glaube ich, in dem Moment dann einfach auch schockieren. Manchmal muss man mit solchen Leuten ja auch vielleicht noch arbeiten oder so. Ich denke, es gibt dafür eine Anhängerschaft.
Genau. Die Handlung wird jetzt, wie du schon sagtest, etwas wild. Leo ist nicht da. Annie wird von T-Rex befreit, läuft erstmal mit ihm mit. Und T-Rex fragt natürlich Annie und erklärt ihr auch einige Sachen, was er und Leo herausgefunden haben und dass sie über den Patientenbogen identifiziert wird. Jetzt überschlägt sich alles ein bisschen. Aber auf die Frage, wer ihr Vater ist, antwortet sie erstmal nicht. Also die Frage bleibt offen.
Das tut sie auch bis zum Schluss nicht so ganz genau.
Genau. Und sie wollen Leo anrufen und er geht nicht ran. Und das ist sehr ungewöhnlich. Und da wird die Frage offen, ist ihm irgendetwas passiert?
Und Annie sagt auch, dass zum Beispiel Leos Telefonnummer so ziemlich auf jeder Klosetttür in der Stadt zu finden sei.
Ja, auch keine Auszeichnung, aber Leo hat natürlich ein Siemens-Handy und wenn wir aus der letzten Folge etwas gelernt haben, dann kann die Sache nur lauten, egal was passiert, keine Siemens-Handys.
Ich glaube, ich habe mich nämlich in der letzten Folge, ich hatte ja schon gesagt, ja, der hat das sozusagen, T-Rex hatte beim Spiegel, in der Spiegelredaktion das Gigaset damals irgendwie auf Abhörbetrieb irgendwie geschalten und ich hatte mich damals schon gewundert, warum hört die denn aber nicht ab? Das kommt ja nie wieder in irgendeiner Geschichte zur Sprache. Vielleicht war es tatsächlich die redaktionelle Vorbereitung für den Fakt, wie kriegen wir das jetzt gerade hin, dass wir Leos Telefon anzapfen? Ganz einfach, es ist auch ein Siemens-Produkt.
Genau. Und wie wir aus der letzten Folge wissen, kann man die Dinger anzapfen und mit einem längeren Code kann sich T-Rex in Leos Telefon schalten und sie erfahren aus dieser Aufschaltung, Leo wird gefoltert und wie am Anfang der
Folge. Von den beiden Ärzten
verhört
und natürlich aufs Härteste misshandelt. Ja.
Genau. Und wie am Anfang der Folge kriegen wir raus, jetzt werden tatsächlich Zähne gebohrt. Also das, was T-Rex geträumt hat, passiert jetzt Tatsache.
Und da frage ich mich jetzt tatsächlich, das ist eine der wenigen Stellen in dieser Folge, wo ich mir denke so, was wollte uns der Autor jetzt damit sagen? War es einfach der Traum tatsächlich nur eine stimmungsvolle Einleitung, um von vornherein das Thema Angst und unangenehme Fühle und solche Assoziationen aufzugreifen? Oder soll jetzt T-Rex tatsächlich irgendwo präkognitive Fähigkeiten entwickeln?
Ich glaube, es ist eher das Spiel mit der Angst und es sollte so eine Parallele sein, so eine Voraussichtsparallele. Ich glaube nicht, dass es so Meta ist wie.
Weil es kommt mir so ein bisschen vor, als sollte das so ein bisschen so verkauft werden, so mit, oh, jetzt ist Georgs Traum wahr geworden. Zwar nicht für ihn, aber für jemand anders.
Für die Story ja vielleicht kein schlechter Kniff, aber
auf jeden Fall hat man wieder eine sehr unangenehme Assoziation aus der Schachtel, auch wenn man es das zweite Mal jetzt schon getan hat, rausgezogen, denn uns allen sind die Geräusche bekannt, uns allen oder den meisten von uns sind eventuell auch die Schmerzen bekannt. Das ist was sehr, sehr Unangenehmes, ja. Das ist was, was einen nicht umbringt, was einen aber um den Verstand bringen kann.
Also ich glaube auch, das sind die besten Folterknechte aller Zeiten. Leo soll auf jeden Fall sterben, man hört das auf den Aufnahmen. Annie darf aber gehen und man fragt sich, wieso eigentlich? Und in der Phase sagt ein Arzt, ich habe es geschrieben, eine Art hippokratischen Eid auf. Und weil der hippokratische Eid ist ein Gelöbnis heute, der Eid ist kein klassisches Eidgelöbnis mehr und heißt so sinngemäß, die Gesundheit und das Wohlergehen meiner Patientin oder meines Patienten werden mein oberstes Anliegen sein. Ich werde die Autonomie und die Würde meiner Patienten oder meines Patienten respektieren. Ich werde den höchsten Respekt vor menschlichem Leben wahren. Also das, was dort in dem Dialog aufgemacht wird, dass sich Ärzte nur untereinander Treue schwören, aber nicht dem Patienten gegenüber, stimmt schlichtweg nicht.
Richtig, an dieser Stelle kommen wir aber an den Punkt, wo Sie sagen, die Ärzte seien eine Bruderschaft, eine eingetragene Bruderschaft. Heutzutage müsste man das natürlich auch noch Schwesternschaft erweitern. Aber es ist so, dass wir jetzt rückschlüssig auf die Bemerkung, hier hat ein Bruder seine Brut nicht unter Kontrolle gehabt, können wir zumindest den Rückschluss ziehen, aha, Annies Vater ist also Arzt. Und oder wahrscheinlich ein Arzt. Genau, also die Darstellung des hippokratischen Eides hier, wo ganz deutlich darauf verwiesen wird, dass der Arzt A nicht schwören muss, was de facto richtig ist, der hippokratische Eid wird abgelegt, aber er ist kein gerichtliches, es ist kein gerichtliches Eidverfahren. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Das ist eine Symbolcharakteristik, in dem jeder Arzt diesen Eid sozusagen ablegen muss, weil es, glaube ich, einfach eine ehrenvolle und auch eine Vertiefung seiner Aufgabe sein soll. Das ist auch, ich finde es auch toll, dass es diesen Eid, dass der sich über so lange Zeit fortgeführt hat. Weil es einfach ein ehrenvoller Beruf ist und das erinnert halt vielleicht den einen oder anderen auch mal daran, weiß ich nicht, vielleicht ist das gut denken, aber was die dort abliefern, ist im besten Fall eine Vergewaltigung des tatsächlichen Stoffes, also das ist schon sehr, aber ist natürlich der Story sehr,
ein bisschen Abwegigkeit.
Sehr zuträglich und es ist immerhin so gut und so geschickt formuliert, dass auch ich tatsächlich erstmal das Internet bemüht habe und geguckt habe, was steht denn eigentlich da wirklich drin
heutzutage? Ja,
genau. Was eidisieren die denn eigentlich tatsächlich?
Was eidigen die darum,
ja. Ich konnte es mir nicht vorstellen und ja, wie du es jetzt schon gesagt hast, ja, das ist natürlich auch nicht so.
Ja, und jedenfalls, man sucht weiter nach Leo und man findet auf der Suche in der Kieferchirurgie einen Zahnarztstuhl und fragt sich natürlich, ob Leo dort umgebracht wurde.
Der ist
auch
noch warm.
Der ist auch noch warm. Und jetzt kommt in einem Gespräch natürlich raus, dass Annies Vater ist Arzt und Georg fragt, ob sie etwas weiß. Und dann geht es in einer Thematik genetische Auslese und es gäbe einen sogenannten Masterplan und dazu gehören die ICD-Codes und Datenbanken und es ginge wie immer um Geld und um Effizienz. Und da habe ich so bei mir gedacht, da ist das Motto mal wieder, wenn gar nichts mehr hilft, hilft der Masterplan. Also am Ende, das ist ja selbst in jedem guten James Bond so, natürlich hat der Bösewicht einen großen Masterplan.
Ja, natürlich hat der Bösewicht einen großen Masterplan, weil wir haben ja jetzt hier schon massivst Nazi-Ideologie auf den Tisch gepackt und ausgebreitet vom Zuhörer. Die Ärzte, die sich in einer rassedenkenden und vollständig menschenunwürdigen, nur auf Fleisch reduzierten Patientenschaft sozusagen als Bruderschaft überall das stellen und sozusagen in die Zukunft gucken und wieder ein reines Rassengeschlecht schaffen wollen. Das ist natürlich, ja natürlich ist das der Mal, muss man natürlich hier an dieser Stelle auch von einem Masterplan sprechen, denn auch Adolf Hitler hat damals einen Masterplan gehabt, bei der ganzen Sache, so krank wie der auch immer hätte sein mögen.
Dieses wilde Konstrukt wird ja hier auch bedient und dann wird ja in dieser Erklärung von Annie auch noch Reinhard Heydrich und ein Endziel eingebaut und so weiter. Sei es wie es ist, das ist halt deren Geschichte, hier so ein Nazi-Verzweig reinzubauen. Ich halte ihn für ein bisschen gezogen, also ich halte ihn für ein bisschen weit hergeholt, aber nicht so, man muss die Geschichte auch akzeptieren, die erzählt werden soll.
Ja.
Das ist immer manchmal schwierig. Und dann ertönt eine Stimme und diese Stimme sagt, Georg, Georg, kein Wort, du entgehst mir nicht an einem anderen Ort, der Schmerz. Interessanter Satz.
Mhm.
Interessant ist, dass Annie diese Stimme nicht hört.
Ja, das ist, also ich weiß nicht, vielleicht, ich habe die Folge auch dreimal gehört. Mich lässt das immer noch so ein bisschen rätseln. Ich habe es nicht kapiert.
Du? Ja, ich glaube, weil ja er danach eine Ohrfeige von Annie bekommt, dass er in so einer Art Wachtraum, also dass er in so einer Art Vision
dass verschwand. Das vielleicht noch Nachwehen seiner Hypnose-Erfahrung sind.
Was auch
so,
immer.
Was ja von Kim am Anfang schon mal vermutet wird.
Ja. Das also. Ja, stimmt, da fällt so ein Satz, ne? Bist du immer noch hypnotisiert?
Oder ja, genau, ob das so irgendwie vielleicht Nachfolgen davon sind, als er ihn aus diesem Traum aufweckt. Tja, wer weiß das schon so ganz genau? Auf jeden Fall spricht diese Stimme dann, er kann sie nicht hören. Es stellt sich bei dieser ganzen Geschichte auch heraus, Annie erwähnt es allerdings völlig beiläufig, es wird immer noch nicht erwähnt, wer ihr Vater ist, aber das zu Hause, das ein großes Thema war, beide Eltern wahrscheinlich Mediziner waren. Es stellt sich heraus, dass Annies Vater erschossen wurde. Das sagt sie nämlich beiläufig. Wir wissen trotzdem noch nicht, wer es ist. Und wir wissen, dass eine gewisse Abhandlung eines gewissen Hans Heinrich von Stackelberg, Freiherr zu oder von Stackelberg, zur halte das jetzt mal kurz zur Problematik von, wie war das? Ich muss mal nachgucken. Ja, ist vielleicht doch schön, das zu sagen. Probleme der Erfolgskontrolle präventivmedizinischer Programme anhand einer genetischen Beratung. Also anhand eines Beispiels einer genetischen Beratung. Diese Abhandlung gibt es tatsächlich. Das sei also bei Annie zu Hause ein großes Thema gewesen. Und all das Ganze, das wäre ihr zu heftig gewesen, auch, dass auch ihr Eltern von den Patienten nur als Fleisch sprechen. Also die Eltern sind wohl irgendwie auch in diesen Zirkel mit eingebunden gewesen. Mhm. Und deswegen sei sie von zu Hause abgehauen. Wie gesagt, die Abhandlung von dem Freiherr von Stackelberg, die gibt es. Da kommen wir vielleicht am Ende nochmal ganz kurz drauf, weil es wird auch nochmal Thema, oder wollen wir das am Ende nochmal groß thematisieren? Also es wird am Ende nochmal ein Auszug daraus verlesen und sozusagen so gesagt, also von Stackelberg hat diese Abhandlung tatsächlich geschrieben, Anfang der 80er Jahre, und da wird dann gesagt, naja, wer weiß, was seit den 80er Jahren aus diesem Gedankengut alles erwachsen ist.
Hm.
Die Äußerungen sind meines Erachtens tatsächlich Zitate aus der Abhandlung. Ich habe zumindest einiges davon wiedergefunden.
Hm.
Man muss aber sagen, dass sie aus dem Zusammenhang gerissen sind, weil wir möchten Herrn von Stackelberg hier nicht mies machen. Herr von Stackelberg ist nämlich kein Rassenexzentriker und schon gar kein Mediziner, sondern der ist Ökonom.
Hm.
So, der hat wirtschaftlich beurteilt, wie solche präventivmedizinischen Beratungen in Form von pränatalen Untersuchungen und so weiter, wie die das Gesundheitssystem entlasten könnten. Er hat aber auch keinerlei Empfehlungen gegeben. Er hat nur rein faktisch und statistisch festgestellt, wie die Sachlage ist.
Hm.
Und natürlich bietet sowas, also eine trockene statistische Auswertung, bietet natürlich immer die Möglichkeit, da allen möglichen ideologischen Krimskrams einzuflechten.
Hm.
Vielleicht denkt auch irgendjemand darüber nach, ist aber de facto ist ein Werk gewesen, was es wirklich gab.
Und bevor ihr alle eure wilden Visitenkarten durchsucht, die Geschlechter um die von Stackelberg sind relativ groß. Also die sind ungefähr so groß wie die Komponistenfamilie Wagner. Also da gibt es eine ganze Menge von, bevor jetzt alle anfangen zu suchen.
Richtig. Und es gibt auch nicht nur einen Heinrich. Und es gibt dann auch noch eine ganze Menge Stackelbergs, die nicht miteinander verwandt sind, von denen katastrophalerweise auch noch einige Mediziner sind. Also es hat ein bisschen Recherchearbeit gekostet, den richtigen dabei zu finden. Was auch immer, ihr seid kurz darüber informiert, wer sich's anhören will, aber es ist tatsächlich relativ trocken. Und ja.
Ja, und Annie und Georg finden dann irgendwann die Pathologie und da hören sie, dass jemand kommt. Und wer kommt? ENG und Tom.
ENG und Tom, da Tom, sind sie wieder. Ja.
Tom ist mal wieder da, der Mann, der sonst Musik produziert.
Genau, wir haben die CIA, also wahrscheinlich den Chef der CIA und den Chef der GRU Mal wieder in trauter Zweisamkeit und quietschvergnügt zusammen am Ort des Geschehens.
Aber das hat so ein bisschen was, weißt du, wo das was von hat? Von Matrix. Der Schwarze und der, also der Gut und der Böse. Black Hat und White Hat. Und diese übereinander. Es gibt auch bei Matrix 3 auch diesen Punkt, ja. wo quasi bei Gut und Böse beieinander sitzen und sich unterhalten auf der Bank. Und das hat so ein bisschen was davon.
Ja, das stimmt. Das hat natürlich ein bisschen was davon. Ja, ich finde es, also tatsächlich muss ich sagen, es gibt einem natürlich immer ein bisschen Rätsel aus und es wirkt auch oftmals ein bisschen skurril. Ich genieße trotzdem immer diese Szenen, wo die beiden zusammen auftauchen, weil die einfach ein genial dynamisches Duo sind.
Ja, mag
ich auch. Die sind echt, die sind wie Batman und Robin. Ich finde die beiden einfach unheimlich unterhaltsam. Sind natürlich auch toll gesprochen. Tom vor allem wegen der sonoren Stimme, ja, die einfach geil. Die Natur ihm gegeben hat, bei der man sofort an Michael Clark denken muss. Es geht mir immer so, wahrscheinlich hat er ihn auch wirklich mal synchronisiert, deswegen vielleicht die Assoziation. Und ING, den Typen, den man sich tatsächlich im
weitesten Sinne
so wie Neo auch vorstellt. Ja.
Mein erster Gedanke ist immer der Typ, der mal die Helis fliegt aus Mission Impossible, aus den letzten Teilen.
Ja.
Ring, Way, irgendwas. Also
habe ich nicht geguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich
kann es
am Fluss nicht ausstehen, das ist ein Problem.
Auf jeden Fall, da kommt er auch vor und da, ich glaube, das ist die Synchronstimme dazu. Und jedenfalls sind ING und Tom da, sie finden Leo leider nur noch quasi allem entnommen, quasi ausgeweidet. Und T-Rex haben sie durch das Siemens-Handy gefunden. Wieder ein Hinweis darauf, dass man Siemens-Handys wirklich meiden sollte, egal ob die nochmal aufkommen. Und aber man hat dadurch eine Aufnahme gefertigt und die Täter können dadurch überführt werden. ING will die Aufnahmen veröffentlichen, wo man sich auch fragt, hat der GRU da überhaupt Interessen dran? Okay, dann gibt es einen ganz kleinen Abstecher nochmal zum Nationalsozialismus, wo die Euthanasie-Experimente an behinderten Kindern, eine Aktion T4 erwähnt wird und dass Ärzte sozusagen Gott gespielt haben, was wirklich passiert ist.
Dass genau damals alles losging mit ganz normalen, vollständig in der Gesellschaft etablierten Ärzten, die tatsächlich hier aus, wie wir heute wissen, aus unterschiedlichsten Beweggründen zwischen Überzeugung und Angst tatsächlich Empfehlungen ausgestellt haben, Kinder eigentlich folterischen Maßnahmen zu unterziehen oder sogar zu töten.
Ja. Die Frage ist dann, was passiert mit Annie? Wie geht es mit Annie weiter? Und es gibt noch eine Auflösung, die würde ich jetzt mal ausnahmsweise, obwohl wir die sonst nicht gerne rausgeben, vor dem Ende herausgeben. Und zwar, es gibt eine sehr schöne Szene, die meinem Empfinden nach diese Folge ein wenig rundet diesmal. Nämlich, ING lässt sich die Krankenkarte zurückgeben und sagt so
richtig gut,
nebenher, sagt so, die hätte ich gern zurück.
Georg, ich hätte gerne übrigens meine Krankenkarte
zurück. Genau.
Und wir wissen, er hat festgestellt, Mensch, hier Ben Bass, der hat die gleichen Verletzungen wie ING. Ja, es ist Ians Karte. Genau. Wie die Natürlichen wiederum an Ians Karte gekommen sind oder was der tote tatsächliche Ben Bass, der Georg ermorden sollte, was das nun wieder nach sich zieht, das wissen wir nicht. Aber es ist ein witziger Tatbestand, ja. Eine Sache ist mir an der Stelle noch aufgefallen. Und zwar, dass wir nicht nur in meiner Empfindung der einzelnen Szene, wenn Tom und Ian zusammen auftreten, dass ich die immer sehr genieße, weil ich die beiden wunderbar witzig finde, sondern die beiden haben wir jetzt in den letzten Folgen eigentlich mehr als zwielichtige Antagonisten gesehen. Ja, gerade dieser Geiselaustausch dort auf der Brücke und so weiter. Hier waren wir uns gar nicht mehr so sicher, gehören die eigentlich, wir haben die aber eigentlich doch eher immer so ein bisschen ins Nebulöse bis zum Bösen hin, haben wir die eingetitelt. Und hier übernehmen sie jetzt plötzlich einen Wandel oder durchleben sie einen Wandel auf die gute Seite, also auf die helle Seite der Macht, finde ich jedenfalls, weil sie wollen dafür sorgen, zwar auf ihre Art und Weise, dass diese beiden fürchterlichen Nazi-Ärzte ihre gewisse Strafe bekommen und sie betonen auch, siehst du, lieber Georg, gut, dass es uns beide gibt, von jeder Seite, die auf die Bewegungen in deinem Land hier aufpassen. Wir haben also plötzlich nicht mehr den großen Krieg des Westens gegen den Osten, sondern wir haben den großen Krieg plötzlich des Westens gemeinsam mit dem Osten gegen die Nazis. Das heißt, wir haben hier eine große Flagge hochgehalten. Natürlich unter der Flagge gegen Nazis versammeln sich immer alle gerne, gerade wenn es reißerisch werden soll.
Ja.
Und in Filmen, und gerade wenn das noch am besten noch ein amerikanischer Film ist, dann macht man das aber auch bei russischen Filmen. Also mit Nazis hat man es nicht. Ne? Nirgends in der Welt, was ja auch verständlich ist. Entschuldigung, das sollte jetzt keine überraschende Bemerkung sein. Aber tatsächlich haben wir natürlich jetzt gerade in dieser Folge mal wieder die Fronten verschoben. Was ich ziemlich cool finde, weil wir haben in letzter Zeit, haben sich die Fronten schon sehr oft verschoben und die wurden auch schon sehr oft hinterfragt, ob die Fronten denn wirklich so sind. Wir erinnern uns vor 2-3 Folgen, dass wir gar nicht Krieg West-Osten, sondern vielleicht Norden gegen Süden, Alte gegen Neue Welt oder irgend so einen ganzen, wir haben hier wieder eine neue Frontenverschiebung und die finde ich sehr, sehr gut dargestellt an der Stelle.
Wir sind ja mit dem Auffinden der Krankenkassenkarte von ING in T-Rex Tasche am Ende angekommen und wir müssen jetzt natürlich wieder in den Teil der Bewertung kommen.
Ja.
Und diesmal würde ich sagen, legst du mal vor.
Ich leg vor. Vielleicht unterscheiden wir uns diesmal. Diese Folge kriegt von mir eine volle 5.
Wow. Da unterscheiden wir uns jetzt tatsächlich. Pass auf. 3 von 5. Und okay. ich sag dir auch warum. Und gut gemeinte 3. Die Folge an sich hat einen guten Flow. Sie hat interessante interessante Momente. Sie hat ein gutes Ende. Das gebe ich mal vorweg. Sie ist mir manchmal zu gewollt spektakulär. Also mir ist der Dialog zum Beispiel der Ärzte, der sollte einem zuwider sein. Ich weiß, worauf die hin wollten.
Ja.
Aber es erscheint mir zu weit von der Realität weg.
Ja, ich gehe übrigens mit an der Stelle der Bewertung des Dialogs. Ja. Allerdings lege ich ihn anders aus. Er hat bei mir ein anderes Ergebnis, erzähle ich
gleich. Okay. Und die Nazi-Story, die eingeflochten wurde, erschien mir ein bisschen zu angezwungen. Ich weiß ja nicht, ob ich mich da gut ausdrücke. Und vielleicht wird es an meinem typischen Bewertungssatz ein bisschen klarer, was ich meine. Wahrscheinlich aber auch nicht. Ich habe mein typischer Satz wieder. Jetzt ja, es ist los. Ja, pass auf. Ein putzig-pathologisches Potpourri mit rudimentärer Nazi-Reminiszenz und derber Dialogführung auf Rezept. Und genau so sehe ich dieses Ding. Das ist wirklich... man hat Stränge gehabt und man hat irgendwo gemerkt, damit können wir nicht zu weich umgehen. Und dann hat man eine Schärfe reingebracht, eine Härte reingebracht und das hat man ausgerechnet über die Dialoge gemacht.
Okay. Also ich habe, ich sehe das an der Stelle ein bisschen, also ja, dieser Dialog, der hält einem das Schreckgespenst natürlich wirklich richtig vor die Nase und lässt das rumzappeln und wild blinken. Ja, da gebe ich dir total recht.
Das Schreckgespenst ist auf einer Holzlatte geklebt und wird mir fortwährend um die Ohren gehauen. Also es hat eine wenig elegante Erwähnung. Ist
ein Schreckgespenst gewesen.
Ja, ja. Aber auch da geht es doch mit ein bisschen schreiberischer Finesse, verdammt.
Findest du? Ja. Also ich finde es eigentlich ganz gut. Also ich fange mal ganz vorne an. Warum kriegt diese Folge volle Punktzahl von mir? Das Einzige, was es ein bisschen wackeln könnte, wäre das, was ich vorhin erwähnt habe, ist Georgs Traum und die tatsächliche hinterher Folterung dann von Leo auch durch die Zahnärzte. Das fand ich ein bisschen... Aber ansonsten ist es so, das Thema der Folge ist der Titel. Es geht um Angst. Und diese Angst wird für mich, ist ein persönliches Empfinden, in dieser Folge zu jeder Zeit und an jeder Stelle immer wieder mit unterschiedlichsten Mitteln tatsächlich aufgegriffen und auch erzeugt, relativ erfolgreich erzeugt. Es geht mit einem Schockmoment mit der Zahnarztassoziation, mit dem Traum, mit den Schmerzen, Schreien los. Man kriegt als nächstes, fährt die Treppe runter, man denkt erst, Georg ist querschnittsgelähmt. So gut, dann kommen wir kurz zu den Nachrichten, die oft einem auch Angst erzeugen, aber das lasse ich jetzt mal nicht zählen. So, dann wird es ganz kurz mal ein bisschen humoristisch, aber dann als nächstes geht es in die Pathologie. Die Pathologie ist ein Ort, der Ängste erweckt. Wir haben sofort Filme wie Anatomie, wir haben Night Shift oder irgend sowas in der Richtung, haben wir vor Augen. Übrigens, für jemanden, der mal, habe ich jetzt gerade mal neulich geguckt, für jemanden, der in der Richtung mal einen geilen Film sehen möchte, The Autopsy of Jane Doe. Sensationell. Ist auch echt gruselig. Geiles Teil. Das greift das halt auf. So, dann, dann die Ärzte, die sich, die ja eigentlich dafür da sind, uns zu schützen, uns gesund zu machen, dass die hintenrum tatsächlich ihr Spiel treiben und mit dem Leben und dem, der Gesundheit von Menschen spielen, das ist eine Urangst, die jeden ertrifft, dass die dann am Ende auch noch Nazis sind. Natürlich setzt das der ganzen Sache so ein bisschen die Krone auf. Aber, ach so, dann ist es sogar noch so, dass jemand, den wir sogar relativ sympathisch und ein bisschen lieb gewonnen haben in den letzten Folgen, nämlich Leo, der stirbt. Und der stirbt grausamst, der wird ausgeschlachtet, hier wird mit unheimlich mächtigen Bildern gespielt. Und da sind, gehören auch die Einflechtung von Nazi-Propaganda, gehört dazu. Die Nazi-Propaganda ist ein mächtiges Bild, was Angst erzeugt und Angst hervorruft. Und deswegen, das noch in Zusammenhang mit dem Twist am Ende, dass Ian und Tom plötzlich dort auftauchen und dann auch noch für mich einen deutlichen Wandel auf die heroische Seite vollziehen, dann auch noch mal sozusagen am Ende mit dieser Abhandlung von dem Stackelberg dort auch noch mal ein realer Bezugspunkt gefunden wird, der natürlich an den Haaren herbeigezogen ist. Aber wo sind wir bei Offenbarung 23? Wir sind bei Verschwörungstheorien und dieser Storyplot von vorne bis hinten noch mit dem pränatalen Erbgut und so weiter und so fort ist ein Bombenmaterial, um eine Verschwörungstheorie aufzubauen, die am Ende auch noch einer glauben konnte. Ich musste mich immer wieder zusammenreißen und sagen, ja, krass Gedanke, krass interessanter Gedanke, aber komm schon.
Ja.
Ja, aber deswegen an dieser Stelle Thema super umgegriffen, wahnsinnig spannende Folge für mich gewesen, hatte obendrein humoristische Elemente, hat mich emotional an mehreren Stellen gecatcht, volle Punktzahl.
Okay, ich kann deinen Punkt verstehen, der, wenn ich dir jetzt noch sage, dass Bastei Löbe sagt, diese Folge hat als Grundthema den Datenmissbrauch,
ja, ist witzig,
dann geht es
ja
ein bisschen weiter dran vorbei, weil es dann noch nicht mehr zum Titel passt. Ja, also ich würde sagen, die, also dann sage ich mal so, also um meine Punkte auch zu erklären und auch mein, also vielleicht, wie gesagt, vielleicht habe ich ein größeres Problem mit der Stilistik, gar nicht mal mit dem Inhalt und ich finde aber trotzdem, und das ist gut, es ist mal wieder auf der schauspielerischen Ebene und auf der gesprochenen Ebene hervorragend und selbst diese Ärzte, selbst dieser mich anwidernde Dialog ist gut gesprochen.
Ja, richtig gut.
Also
richtig
gut.
Ist sehr stimmungsvoll alles.
Man ist innerlich angewidert.
Richtig. Ich habe mir die Kommentare jetzt auch nicht rausgeschrieben, aber man hat gerade bei David Nathan und bei dem Sprecher von Leo, hat man auch das Gefühl, hier habt ihr an manchen Stellen, da habt ihr eigentlich noch einen Witz gerissen, das ist improvisiert gewesen und die Redaktion hat entschlossen, das lass mal drin. Ja. So, das fand ich wirklich gut, deswegen hat mich diese Folge wirklich gecatcht, das ist auch nicht schlimm, ich kann deine Sicht auch nachvollziehen, auch wenn ich sie keinesfalls billige. ja. Da haben wir uns dann tatsächlich, dann haben wir uns mal aber gestritten, haben wir uns trotzdem noch nicht.
Haben wir nicht, nein, das ist auch völlig in Ordnung. Das ist auch eine, ja, aber die Differenz muss auch sein und die muss auch erlaubt sein. So, wir sind am Ende von Folge 19 und zwar haben wir jetzt noch in Aussicht, die Folge 20 wird heißen, die nächste Folge, die Pyramidensaga. Das wird wieder ein paar Tage dauern, bis wir uns darum kümmern können. Es hat mir trotzdem super Spaß gemacht. Es war eine herausfordernde Folge, was ich mag. Ich hatte trotz allem viel Spaß mit der Folge und auch die durchzuarbeiten war super, auch wenn ich mit dem einen oder anderen nicht konform gehe. Damit bin ich eigentlich mit mir und dieser Folge im Frieden. Ich will nochmal darauf hinweisen, dass die Kultur auf Instagram mit Doppel-T in der Mitte eure Möglichkeit ist, uns Anregungen zu schicken, Kritik zu schicken, Fragen zu schicken, die wir gerne aufnehmen und die wir auch hier gerne, wenn das erlaubt ist, setzen keinen Komment dahinter, ob wir die auch verlesen dürfen, ob wir euren Namen sagen dürfen. Wir sind da sehr frei, das dürft ihr alles entscheiden. Ja, ich würde noch auch trotzdem nochmal auf die Kultur zusammengeschrieben mit Doppel-T in der Mitte.blogspot.com. Das ist der Blog zu unserem hier so unserer Serie, wo wir Nebeninformationen aufnehmen, vielleicht auch kleine Shorts mal reinbringen, Tagesmeldungen abgeben, damit ihr, wenn die Folge mal wieder zwischen den zwei Folgen zu lange dauert, ein bisschen was zu lesen habt. Ja, wollen wir schon auf eine kleine Änderung hinweisen oder wollen wir das bei der nächsten Folge machen?
Ach, da lassen wir die Leute doch in der Überraschung, oder?
Da lassen wir euch in der Überraschung. Es war eine hervorragende Sendung, es macht mir Spaß. Vielen Dank, Dirk.
Vielen Dank, Markus. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns euch auf eure Kommentare und freuen uns auf die nächste Folge, mit der, wie gesagt, eine leichte Konzeptänderung einhergeht, aber nichtsdestotrotz hoffentlich noch für Spaß sorgen wird. Wir würden das Kühlhaus für heute zuschließen und
ich schiebe Dirk jetzt in die Schublade und das war's für heute. Bis dann. Tschüss.